Ja, liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, das müssen wir noch mal üben. Es ist ein so schönes Lied. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Diese Bitte, komm zu uns. Einmal ist es der Horizont der Welt, einmal das Land und dann in die Stadt, dann in das feste Haus und dann zu mir selbst. Komm in mein dunkles Herz. Ein wunderschöner Text. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, unser Gott, du kommst uns in Jesus Christus entgegen. Wir halten Ausschau nach dir und hören auf dein Wort. Komm zu uns und sprich zu uns. Sprich uns an. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das Ende des Kirchenjahres rückt heran und dies ist ein Text, der zum Ende des Kirchenjahres gehört. Die letzten Sonntage des Kirchenjahres greifen dieses Stichwort auf, das Ende. Das Ende der Welt wird Thema und das Ende deines Lebens. Untergangsstimmung macht sich breit, kollektive Depression, die Bilder der Endzeitpropheten entfalten sich mit ihrem Horror vor dem geistigen Auge. Sie sagen, diese Welt treibt dem Abgrund entgegen. Das ist die Gedankenwelt der Apokalypse, vom Weltuntergang. Und insofern eigentlich ein ganz aktuelles Thema, wenn ich mal so die Zeitungen aufschlage oder mir die Nachrichten in den Medien ansehe, anhöre, da verbreitet sich auch so etwas wie Weltuntergangsstimmung. Aber es geht so oder so immer um dich, um mich, persönlich. Um den Blick auf dein Ende, auf deine Entscheidung, auf deine persönliche Lebensbilanz. Wo stehst du? Wo stehe ich? Zu den biblischen Fantasien über das Ende der Welt gehört die Vision vom Weltgericht. Der höchste Richter, der allmächtige und gerechte Gott urteilt über die Menschen und ihre Sünde. Der Ankläger tritt auf, das ist der Satan. Seine Aufgabe ist es zu ermitteln, auf welche Weise du dich gegen Gott und gegen sein Wort, gegen sein Gebot versündigt hast. Kleine Zwischenbemerkung, der Satan in der Bibel ist nicht Gottes Gegner, sondern sein Beauftragter, der Versucher, der Ermittler, der Ankläger, wie ein Staatsanwalt. Lohnt sich auch die ersten Verse mal im Buch Hiob nochmal nachzulesen in dieser Hinsicht. Da wird nochmal deutlich, dass der Satan nichts machen kann, was nicht von Gott genehmigt ist. Alle Menschen werden angeklagt, Gottes Wort, Gottes Gebot missachtet zu haben. Du selbst sitzt auf der Anklagebank und die Beweise sind erdrückend. Aber ich glaube daran, dass dieses Weltgericht anders endet, als Jesus es hier erzählt. Und Jesus weiß das auch, denn er selbst spielt eine entscheidende Rolle in diesem Drama. Der Ankläger hat seine Anklage vorgetragen, das Urteil steht eigentlich schon fest, Vollstreckung ist angesagt und da steht der Verteidiger auf und das ist der Herr Jesus Christus, müsst ihr mal nachlesen im Römerbrief Kapitel 8 und der sagt, die Vollstreckung hat sich erledigt. Die Schuld ist bereits gesühnt, die Strafe habe ich übernommen. Eigentlich ist damit alles gesagt. Das ist nämlich die grundsätzliche Vorgabe unseres christlichen Glaubens, das ist das Evangelium. Und unter dieser Voraussetzung lese und verstehe ich die Geschichte, die Jesus hier erzählt, dieses Gleichnis vom Weltgericht. Jesus erzählt seine Vision von den Schafen und den Ziegen. Ich werfe drei Blicke darauf. Auf den ersten Blick ist es eigentlich klar, wie die Sache abläuft. Die Schafe sind die Guten, die Ziegen sind die Bösen. Die einen kommen in den Himmel, die anderen in die Hölle. Erlöste und Verdammte, Schwarz und Weiß. Das hört sich doch alles ganz einfach an. Und das Unterscheidungsmerkmal zwischen den guten Schafen und den bösen Ziegen hört sich auch ganz einfach an. Die Guten, das sind die Menschen, die einfach und ohne großartig nachzudenken für die Notleidenden da sind und das Notwendende tun. Die wissen nicht einmal, dass sie mit ihrem schlichten Handeln einen Gottesdienst leisten. Wie ehrlich? Das haben wir getan? Und die Bösen, das sind in diesem Fall die Menschen, die sehr viel nachgedacht haben, wie sie ihr Leben Gott widmen können, ihm dienen, ihm gefallen können. Sie haben geleistet, was sie konnten, haben gespendet und gefastet, sind Mönch geworden oder haben in der dritten Welt ein sozialdiakonisches Förderungsprojekt für arme Kinder gegründet. Sie haben gebetet und gesungen und alle Gebote gehalten. Ganz bestimmt haben sie das. Die Bösen in dieser Geschichte sagen sogar, wir haben doch alles nach bestem Wissen und Gewissen richtig gemacht. Alles, was wir taten, taten wir im Namen des Herrn. Wann hätten wir je etwas getan, womit wir dir, Gott, nicht gedient hätten? Moment mal. Das sind die Bösen, die alles richtig gemacht haben? Da stimmt doch was nicht. Aber Jesus erzählt das so. Nein, sagt Jesus, es fehlt immer noch was. Und er begründet das so. Denn wo immer ihr versäumt habt, an den Notleidenden das Notwendige zu tun, da habt ihr versäumt, an mir das Notwendige zu tun. Ihr habt das gar nicht für die Notleidenden getan, ihr habt das für euch getan. Ihr sagt, ihr hättet es für Gott getan, ihr habt das dafür getan, damit ihr von Gott anerkannt werdet und damit ihr selber abends vor eurem Spiegel stehen könnt und sagen, heute war ich wieder klasse. Fazit auf den ersten Blick, die auf der Seite der Schafe sind die Menschen, der schlichten, tätigen Nächstenliebe. Die auf der Seite der Ziegen sind die, die meinen, alles für Gott zu tun, die Frommen, die Gläubigen. Also, so mal kurz gesagt, Handeln ist eben besser als Beten. Und auch wenn das jetzt vielleicht einfach zu einfach klingt, ist das nicht doch ganz auf der Linie auch der biblischen Tradition? Vor allem auf der Linie der Propheten. Die haben doch lautstark im Namen Gottes die religiösen Rituale als Formalität angeprangert und stattdessen gefordert, das Recht im Land zur Geltung zu bringen, dafür zu sorgen, dass das Recht im Land anerkannt wird, zum Beispiel das Recht der Witwen und Waisen. Ist das nicht genau das, was Jesus mit seiner Rede vom Weltgericht meint? Naja, es ist nah dran, aber doch nicht genau dasselbe. Wie sieht es denn auf den zweiten Blick aus? Wenn nämlich auf den ersten Blick alles so einfach erscheint, sollte man grundsätzlich nochmal genau hingucken. Ein zweiter Blick lohnt sich immer, ein zweiter Blick auf diese Geschichte. Und beim zweiten Blick sehe ich mir hier einfach mal an, was waren denn das für Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat? Jesus hat ja viele Gleichnisse erzählt und bei den Vergleichen, die er da benutzt hat, kann man sich vorstellen, wo seine Zuhörer zu Hause waren. Es waren Gleichnisse, die mit Ackerbau zu tun hatten, also hatte er wohl viel mit Leuten vom Land zu tun. Und er hatte mit Hirten zu tun, dann gibt es eben diese Gleichnisse von den Schafen, die verloren gehen und mühsam vom Hirten wieder gesucht werden. Es war viel, hatte er mit Fischern zu tun, Gleichnisse vom Fischnetz und sowas kommen ja auch bei ihm vor. Also man kann so ein bisschen nachvollziehen, mit welchen Leuten er zu tun hat. Und ganz bestimmt waren oft gelehrte Männer dabei, in der Bibel heißen sie Schriftgelehrte oder speziell die Pharisäer, nämlich die religiöse Gruppe, die es mit den jüdischen Gesetzen besonders genau nahm. Die nahmen das ernst, was zum Beispiel im Psalm 1 ausgesagt ist, wohl dem Mann, der über dem Gesetz Gottes Tag und Nacht nachsinnt, der also darüber brütet, die Verse nachmurmelt und versucht zu verstehen, versucht sie umzusetzen in sein Leben. Und denen gegenüberstehen nun diese einfachen Menschen, die Bauern, die den ganzen Tag mit bloßen Händen die Felsbrocken aus der Erde wühlen, um Platz für ihre Saat zu gewinnen. Die Hirten, harte Männer wie die Cowboys von Texas, die mit wachen Augen auf die Raubtiere von den Herden fernhalten müssen. Die Fischer, die in der Nacht die Netze auswerfen, die sie am Tag mühsam wieder flicken müssen. Die Taxifahrer, die Pflegekräfte, die Bergleute und Stahlarbeiter. All die Menschen, die rund um die Uhr für ihre Existenz schuften, die haben leider keine Zeit, Tag und Nacht vor ihrer Bibel zu sitzen und zu erforschen, was Gott von ihnen will. Die müssen ran, die müssen malochen. Die müssen arbeiten, damit sie die Knete zum Überleben zusammenkriegen. Den Hungerlohn für morgen und übermorgen für sich selbst und für ihre Familie. Wann sollen die denn das Gesetz studieren? Wann hätten die denn einmal die Chance, dass ihnen das Wohl Gottes zuteil wird? Das sind die Menschen, die Jesus die verlorenen Schafe des Hauses Israels nannte. Das sind die Menschen, denen Jesus gepredigt hat: Gott hat euch nicht vergessen. Gott liebt euch und er braucht euch und ihr seid ihm wichtig. Er ist hinter euch her wie ein guter Hirte, der sein verlorenes Schaf sucht. Und das sind die Menschen, die dann ganz erstaunt und ungläubig fragen: Wie bitte? Wir? Womit hätten wir denn das verdient? Und Jesus sagt: Bist du nicht zu deinem Nachbarn rübergegangen, als er Hunger hatte? Und hast ihm eine warme Mahlzeit gebracht? Und dem Durchreisenden hast du Quartier angeboten? Und als sie deinen Kumpel eingelocht haben, da hast du ihn besucht? Und die Zuhörer sagen: Ach, das war doch nichts Besonderes. Wir haben doch nur ein bisschen geholfen. Und Jesus sagt: Genau, nur ein bisschen geholfen. Und das bisschen reicht völlig. Das reicht als Gottesdienst. Glaub mal ja, dass Gott das richtig würdigt. Denn bei Gott muss man ja gar nichts Besonderes leisten. Das Selbstverständliche, das Normalmenschliche, das Notwendige tun, wenn im Leben einfach mal ein bisschen Spielraum für Menschenwürde wird, ein bisschen Raum für die Liebe frei wird, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, dass Jesus mit seiner Geschichte diesen einfachen Menschen den Rücken stärken wollte. Jesus sagt seinen Leuten: Gott liebt euch, gerade euch. Freut euch drüber und jetzt tut in eurem Leben weiter das, was notwendig ist. Diese Botschaft muss den Widerspruch der Pharisäer hervorrufen. Einschließlich der Pharisäer des 21. Jahrhunderts. Sofort kommt der Widerspruch von allen Seiten. Wenn das so einfach ist, dann brauche ich ja jetzt auch nichts mehr für Gott zu tun. Manche Fromme scheinen auch so zu reagieren. Dann fangen sie an, ihrem Gegenüber Jesus Christus oder dem höchsten Richter Gott selbst vorzurechnen, was sie alles getan haben. Im Grunde sind es ja dieselben guten Taten, die die anderen auch getan haben. Wir haben doch immer an die Hungrigen gedacht. Wir haben doch immer für Brot für die Welt gespendet. Wir haben Krankenbesuchsdienst organisiert. Wir haben den Gemeindebrief herumgetragen. Wir haben den fremden Quartier besorgt. Und wir sind sogar in die Politik gegangen, damit auch da mehr im Sinne der menschlichen Würde gewagt wird. Jesus, du musst doch zugeben, wir haben doch wirklich alles getan, was möglich war. Jetzt muss uns doch ein Fensterplatz im Himmel sicher sein. Und Jesus lässt in seiner Geschichte den höchsten Richter antworten: Alles, was möglich war, wirklich? Da wollen wir doch mal ein bisschen genauer hinsehen. Alles für Gott, ich habe es eben schon erwähnt, war es nicht doch eher für euch selbst? Möglicherweise wird den Frommen hier schon klar, dass es das gar nicht gibt, nämlich alles richtig machen, was möglich ist. Du kannst gar nicht perfekt sein, du kannst gar nicht moralisch hundertprozentig in Ordnung sein. Das geht überhaupt nicht. Und was diese Beschuldigten im himmlischen Prozess jetzt erst recht falsch machen, sie fangen an, ihr Recht auf den Extraplatz im Himmel einzuklagen. Sie sagen: Moment mal, wir haben uns das redlich verdient. Uns die Belohnung im Himmel zu verweigern, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Gott, wenn du uns den Platz im Himmel jetzt verweigerst, dann bist du kein gerechter Gott. Und das, finde ich, ist der Knüller an dieser Geschichte, wenn man den zweiten Blick drauf wirft. Im Grunde tun beide Gruppen, die Schafen und die Ziegen, dasselbe. Aber die Ziegengruppe fängt an zu meckern. Das können die Ziegen besonders gut. Diese Gruppe meint, Gott verklagen zu können. Dabei, das sei ja nochmal klar gesagt, gibt es nichts, aber auch gar nichts, womit man sich einen extra Platz im Himmel verdienen kann. Religiosität ist was Gutes und Hilfreiches zum Leben. Und die Gebote einhalten, das ist einfach die schiere Notwendigkeit, wenn eine menschliche Gemeinschaft funktionieren soll, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden, wohlgemerkt auf Erden. Aber um Anerkennung vor Gott zu bekommen, deine Menschenwürde, um Gottes Liebe zu gewinnen, da kannst du gar nichts machen. Die Anerkennung vor Gott, deine Menschenwürde, hängt nämlich nicht mit irgendwelchen Leistungen zusammen. Gottes Anerkennung und Liebe für dich und mich ist ganz allein seine souveräne Entscheidung. Gott nennt uns seine Kinder. Und wir sind es auch. Und wir nennen ihn Papa. Na gut, also Abba heißt das entsprechende Wort in der Bibel. Seit wann hängt denn eine Vaterschaft oder eine Kindschaft davon ab, was die Kinder leisten oder sich leisten? Kind ist Kind. Auch wenn es ungezogen und frech ist, auch wenn es behindert ist oder ein Aufmerksamkeitsdefizit hat. Kind ist Kind. Und wir sind Gottes Kinder. Dazu muss man nichts tun, das ist einfach so. Und das, nur das ist unsere Rettung in diesem himmlischen Gerichtsprozess. Dass nämlich Jesus dies im Gericht geltend macht und sagt: Ich habe für meine Schwestern und Brüder die Schuld bezahlt. Und damit bin ich beim dritten Blick auf diese Geschichte vom Weltgericht. Und ich stelle mir dazu die Frage: Wie komme ich in dieser Geschichte vor? Ich könnte zur Schafgruppe gehören, ich könnte genauso gut zur Ziegengruppe gehören. Ich neige nämlich auch dazu, die Frage zu stellen: Womit habe ich das verdient? Habe ich es nicht besser verdient? Oder wenn es mir gut geht, dann denke ich sogar: Da habe ich wohl alles richtig gemacht. Das habe ich mir verdient. Es gibt in dieser Geschichte noch eine Gruppe von Menschen, zu der ich gehören könnte, Und das hat etwas mit der gerade zitierten Gotteskindschaft zu tun. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Geschwistern. Wenn Gott mich Kind nennt, wenn Jesus mich Bruder nennt, dann bin ich doch eines von diesen Geschwistern. Einer von denen, die hier ausgerechnet auch noch als die geringsten bezeichnet werden. Nur sollte mir das jetzt eigentlich egal sein, ob gering oder noch geringer, wenn ich nur das glauben darf, dass ich Gottes Kind bin und er mich liebt. Dieses Gleichnis ist dann nämlich eine Zusage für alle geringsten Geschwister, für alle Verzagten und Mutlosen, für alle Menschen am Rande der Verzweiflung. Die Zusage nämlich, hier ist jemand, dem du nicht gleichgültig bist. Keine Angst, auch nicht vor den Schrecken der Endzeit. Hier ist jemand, der sich darum kümmert, dass sich jemand um dich kümmert. Und wenn du selbst stark genug bist, dass du dich mit deiner Kraft für andere einsetzen kannst, dann lass dich einspannen und tu das, was die Not der anderen wendet, das Notwendige. Einfach, weil es notwendig ist und weil du Gott damit dankst, nämlich für die Kraft, mit der er dich segnet und für seine Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.